Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im Oktober.
Wir sind Bettina
und Christian.
Und wir freuen uns natürlich, dass ihr mitkommen wollt auf unsere Tour für die Ohren durch Lübeck.
Ja, wir haben wieder eine Menge mit euch vor. Es geht unter anderem um Kunst zum Streicheln und Kunst zum Tanken.
Ja, und wir entdecken eine der größten Zauberveranstaltungen der Welt mitten in Lübeck.
Unglaublich. Und es geht um eine ganz ungewöhnliche neue Ausstellung und ein Kulturtandem. Und das alles in einem Podcast.
Jetzt sollten wir aber auch mal dringend loslegen, sonst schaffen wir das alles gar nicht.
Kommt doch einfach mit.
Es lohnt sich. Wir sind gerade in der Nähe vom Holstentor. Das ist ja gegenüber der Wallstraße und die ist nur ein paar Schritte entfernt. Und da habe ich vor kurzem was ganz Witziges entdeckt und das möchte ich dir jetzt zeigen.
Da bin ich mal sehr gespannt. Du hast mich schon total neugierig gemacht. Worum geht's denn?
Du musst jetzt auf die alte Backsteinmauer auf der linken Straßenseite achten. Also die Mauer kurz vor der Kunsttankstelle.
Und ich sehe es schon von Weitem. Es ist grün. Du meinst diese Installation da vorne, die ist ja wirklich witzig. Was ist das denn?
Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. An der roten Backsteinmauer entlang sind Stöcke in unterschiedlicher Länge befestigt. Und die wurden angezogen, diese Stöcke. Ich finde, mit so einer Art Wollstrumpf.
Okay, Wollstrumpf. Also für mich sieht es eher aus wie Stöcke, die Pullover tragen. Also so kleine Stockpullover. Und die sind gehäkelt oder gestrickt in allen möglichen Varianten von Grüntönen.
Und jetzt gucken wir uns mal das Schild an, das hier an der Mauer befestigt ist. Darauf steht ja, bitte streicheln. Ja, mit Ausrufungszeichen.
Ja, du hast keine Wahl. Also es heißt nicht bitte streicheln, ja oder nein, sondern Ausrufezeichen. Du musst streicheln.
Das machen wir jetzt mal.
Mal sehen, ob man das hören kann, wie wir streicheln. Warte mal. Es fühlt sich richtig schön flauschig an, also beziehungsweise einige sind flauschiger als andere.
Ja, und einige so ein bisschen fester. Und an einigen Stellen, da ist es schon so richtig abgestreichelt. So viele Leute haben das schon angefasst.
Ja, da guckt der Ast schon durch.
Und
wie ein Zeh aus einer löchrigen Socke.
Naja. Könnte man so sagen. Also mich hat diese Installation so neugierig gemacht, dass ich die Künstlerin angerufen habe. Das ist Jutta Gottschalk. Und ich habe Frau Gottschalk angerufen und gefragt, ob sie sich mit uns treffen möchte vor ihrer Installation, vor ihrem Kunstwerk. Und dass wir da ein bisschen drüber reden können. Und sie ist da. Hallo Frau Gottschalk. Moin.
Hallo, moin.
Ja, ist ja ganz toll, was Sie hier gemacht haben. Vor allen Dingen diese ganzen verschiedenen Grüntöne. Ich finde das total faszinierend. Also wir hatten ja verschiedene Assoziationen sofort. Ich habe gesagt, es sieht aus wie ein Stockpullover.
Ja, für mich sieht es aus wie Strümpfe, die Sie übergezogen haben. Also Stockstrümpfe in allen möglichen Grüntönen.
Kompressionsstrümpfe für Stöcke, so ungefähr. Und sind es jetzt Socken? Sind es Stockpullover oder liegt das im Auge des Betrachters?
Also für mich ist es erstmal ein Schutz, dass ich alte Stöcker, die eigentlich im Wald jetzt schon vergangen wären, gerettet habe. Und ich wollte ihnen nochmal einen besonderen Schutz geben. Und dann habe ich überlegt, was wäre ein Schutz? Ich könnte es bekleben oder ich könnte es bemalen oder ich könnte was anderes drum wickeln. Und dann kam ich auf Häkeln, weil das, finde ich, eine weibliche Kunstform ist. Weil das würde, glaube ich, kein Mann machen. So verrückt sein, hunderte von Stöckern behäkeln.
Ja, dann ist es also eine gehäkelte Rinde gewissermaßen.
Genau, eine behäkelte Rinde. Und die quasi jetzt diese Bäume schützt vor Wetter, Wind und Regen.
Und wir haben hier sogar Menschen gefunden, die schon die Stöcke gestreichelt haben. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer sind Sie?
Ich bin Petra.
Und wie war das mit dem Streicheln? Wie haben Sie das erlebt?
Weich. Schön weich.
Ja. Haben Sie viele Stöcke gestreichelt oder nur einen?
Na, zwei, drei. So rüber.
Und was haben Sie sich zu dem Kunstwerk gedacht? Was ist Ihnen da in den Sinn gekommen?
Wer war so verrückt und hat die behäkelt?
Hier steht die Dame steht neben Ihnen, Frau Gottschalk. Möchten Sie sie?
Ja. Meine Mama hat noch gehäkelt so Bügel, habe ich noch einen von.
Ja, so als um das zu schonen, die Kleidung. Ne? Ja, da hatte man früher was drüber gehäkelt.
Ne? Und da waren dann so Bommeln dran, ne?
Ja. Hm. Haben Sie denn auch schon gestreichelt oder nur fotografiert?
Nein, ich habe auch gestreichelt. Na klar.
Und was war das für eine Erfahrung? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, hier, ich habe gedacht, was ist das? Ich habe mir das so angeguckt da, aber es sieht gut aus.
Es sieht vor allen Dingen gut aus, ne?
Sieht gut aus.
Würde man sich ins Wohnzimmer hängen, oder?
Na, ins Wohnzimmer, ich weiß es nicht, habe ich keinen Platz. Aber ich finde, so finde ich es gut.
Frau Gottschalk, Sie haben ja sehr geschmunzelt, als eben von der Besucherin hier der Ausruf kam, wer war denn die Verrückte, die das gemacht hat? Was würden Sie sagen?
Ja, ich war's. Und ich habe mir Zeit ausgedungen. Ich mache jedes Kunstwerk oder jede Installation über 2 Jahre. Und dementsprechend habe ich auch Zeit für Entwicklung und auch für Ausführung. Und bei diesem Objekt habe ich eben bei der Walking-Runde immer 2 Stöcker mitgebracht jeden Tag und habe den Aufruf gestartet, mir grüne Wolle zu schenken.
Wen haben Sie da gefragt?
Also ich habe eine große Nachbarschaft, ich habe eine große Familie, ich habe Freundinnen und Freunde, ich habe immer mehr Menschen, die meine Kunst dann irgendwann kannten und dementsprechend auch schon immer fragen, was ich denn dann wieder brauche.
Unter der Installation ist ja noch ein weiteres Schild angebracht, unter dem bitte streicheln, da steht nämlich Natur-Schutz. Es ist also eine Schutzhülle für die Stöcke.
Ja, also es hat immer auch eine Bedeutung, dass Dinge, die aus der Welt gehen, für uns ja eine Bedeutung hatten. Und dies war eben Natur, die immer eine Bedeutung hatte, ein Baum, ein Ast, Natur eben. Und die war jetzt aber schon weg und eigentlich im Vergehen. Und die Frage, die sich natürlich für größer auch stellt, wie können wir die Natur schützen? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, irgendwas zu behäkeln in Häkchen, was wir schützen wollen?
Ich fand das ganz interessant, dass Sie sagten, dass Sie weibliche Kunst machen wollen und dass Sie das so mit diesem Häkeln assoziieren.
Ja, ich glaube, Handwerk oder Handarbeit geht ja relativ weg. Also es gab mal wieder so eine Welle oder gibt eine Welle, dass junge Frauen jetzt vielleicht wieder Pullover stricken oder einwecken oder irgendwas machen, was früher so dazugehört hat, dass die Frauen gestrickt, genäht und eingeweckt haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was aus der Welt geht. Man kann Dinge schnell kaufen, man möchte auch mehr Auswahl als nur ein Pullover für 5 Winter. Von daher hat es eine Doppelbedeutung, dass es das Frauen häufig gemacht haben und auch, dass es eine Handarbeitsform ist, die vielleicht bald weg ist.
Wir haben ja schon gesagt, einige Stellen sind schon richtig durchgestreichelt. Ist das schlimm? Finden Sie es schlimm, dass Sie alles weggestreichelt haben oder ist das der Plan?
Beim Anbringen war mir klar, ich hatte sogar mit gerechnet, dass vielleicht Stöcke abgerissen werden oder dass übersprüht wird. Also hier wird viel gesprüht in Lübeck, aber es ist überhaupt nichts passiert. Es ist eher wirklich, dass das Streicheln vielleicht was ganz Zärtliches ist, was sogar diese Stöcke noch länger dran lässt an der Wand, als ich dachte.
Also mich hat das sehr beruhigt, als ich so diese flauschige Wolle in der Hand hatte, die Stöcker streichelte und dazu dann aufs Holzentor geblickt habe, das beruhigt.
Das stimmt. Was man von hier aus nämlich machen kann. Man kann gleichzeitig Stöcke streicheln und aufs Holzentor gucken.
Das mache ich jetzt nochmal. Ich nehme mal den Äußersten. Der ist ja so ein bisschen ruppiger. Das fühlt sich nicht ganz so weich an, Frau Gottschalk. Das
ist mehr so wie so ein Netzhemd eigentlich, ne?
Ja, ich muss ja immer, weil ich den Aufruf hatte, schenkt mir Wolle. Und wenn ich das dann bekomme, habe ich keine Wahl. Ich muss das nehmen, was ich habe. Und ich glaube, der ist schon einer, wo ich dann auch am Ende war, der nicht mehr ganz so eng behäkelt ist. Da habe ich schon etwas weiter gehäkelt.
Genau, da sieht man nämlich jetzt schön das Nackte des Stockes. Die Rinde ist ja entfernt.
Das klingt so, wie du das sagst, klingt das richtig sexy.
Ja, so ein bisschen Netzhemd, oder? Ist es doch immer.
Frau Gottschalk, als Künstlerin machen Sie Rauminstallationen, Sie machen Einfarbräume, also so monochrom in einer Farbe. Oder Sie machen Objekttagebuchwände und da sind Gegenstände an der Wand befestigt, zum Beispiel ein Fotoapparat oder eine Flasche, eben auch Dinge wahrscheinlich, die verschwinden. Glühbirnen, die wir ja eigentlich auch schon nicht mehr so richtig haben.
Ich habe ja jetzt gerade die Installation noch mal ein bisschen genauer angeguckt. In der Mitte der Stock, da sind ja neben der Häkelarbeit, sind ja da Knöpfe dran befestigt, die auch mit grünem Garn festgenäht sind. Welche Bedeutung haben die Knöpfe, Frau Gottschalk?
Ja, die Knöpfe sind dafür da, dass sie sich daran freuen, dass man da lang geht. Und als erstes, als wir sie anmachten, kamen 3 Kinder vorbei und die haben als erstes gesagt, guck mal, da sind Knöpfe dran und es gibt noch einen, und zwar da ganz oben mit den ganz kleinen Knöpfen. Und Kinder sehen das sofort.
Oh, da muss ich jetzt nochmal gucken, wo
ist. Ja, das sind so Mini-Knöpfe da oben links. Guck mal da.
Ja, jetzt habe ich sie auch gesehen.
Den Knöpfen ist auch noch was, was auch Kinder sofort sehen.
Ein kleines Kissen.
Ja, das ist mir aber aufgefallen.
Ja, was soll uns das sagen? Die Erwachsenen verlieren den Blick fürs Detail manchmal.
Ich glaube schon. Frau Gottschalk, Sie planen ja schon die nächste Ausstellung im März 2025. Und da benutzen Sie aber keine Wolle, sondern Handykabel und Handyladegeräte.
Ja, das wird eine Ausstellung, die wird wahrscheinlich Stromausfall heißen. Und die Idee war aus eigener Betroffenheit, dass man ja Schubladen hat, wo man alte Aufladekabel, alte Geräte liegen hat, die man eigentlich nie wieder braucht, aber man hebt sie erstmal auf. Und da auch mein Aufruf, auch an alle, solche Schubladen anzuschauen, schwarze Kabel, schwarze Aufladegeräte, schwarze kleine Geräte, damit wird es eine Installation im Artefaktum in der Kunst Stelle geben ab März 2025.
Und wo sollen wir die Kabel, unsere alten Handykabel abgeben, Frau Gottschalk?
Ja, am liebsten in der Kunsttankstelle. Da ist von Donnerstag bis Sonntag auf. Plastiktüte und mein Namen dran mit einem Zettel. Und dann kann man mich damit erfreuen.
Sehr schön. Und die Kunsttankstelle ist hier nämlich direkt nebenan, aber darüber werden wir gleich noch mehr erzählen.
Genau, da gehen wir jetzt hin. Und Sie kommen noch mit, Frau Gottschalk, ne?
Ja, ich komme noch mit.
Eine Frage habe ich jetzt aber noch mal, Frau Gottschalk. Eigentlich ist das ja dein Partner.
Eigentlich
mal. Bettina sagt eigentlich immer, eine Frage habe ich jetzt eigentlich immer noch. Aber heute
bist du dran.
Bin ich dran. Und zwar, das übliche Klischee des Künstlers ist ja, er kann mit Geld nicht umgehen. Und Sie haben tatsächlich mal Bankkauffrau gelernt. Hilft Ihnen das irgendwie in Ihrer Künstlerinnen-Existenz?
Ja, das war ganz früh mit 16, wie man dann so einen richtigen Beruf lernt. Daraufhin habe ich aber noch zwei weitere Studiengänge gemacht. Aber ich habe mich entschieden mit 50 nach einem Kunststudium, dass ich gar nichts verkaufe, dass ich nur Kunst mache, die mir Spaß macht und Ausstellungen mache und eigentlich danach die Sachen dann auch wieder zurückbringe oder vernichte oder man kann von mir eigentlich nichts kaufen.
Interessant.
Aber man kann Ihre Sachen sehen und deswegen kommt hier vorbei in der Wallstraße an der Roten Mauer, kurz vor der Kunsttankstelle, da könnt ihr euch die Installation von Jutta Gottschalk ansehen.
Ja, nicht nur das, ihr könnt sie abstreicheln.
Ja,
ihr müsst es sogar, weil da steht ja das Ausrufezeichen, bitte streicheln.
Ja, herzliche Einladung, bitte streicheln.
Wir haben schon über die Kunsttankstelle gesprochen und da wollen wir jetzt hin. Wir gehen weiter an der Backsteinmauer entlang. Lübeck hat ja eine ganz einzigartige Kulturgemengelage, nenne ich das jetzt mal. Also da ist zum einen die ungewöhnlich hohe Museumsdichte in Kombination mit einer außergewöhnlich lebendigen und aktiven Kunstszene. Und dazu gehören Galerien, Ateliers, Veranstaltungsorte.
Ja, Künstlerinnen und Künstler, die schaffen sich in der Stadt kreativ eigene Räume und Ausstellungsorte. Und so entstehen immer wieder attraktive Kunstinseln, würde ich jetzt sagen. Und eine davon ist die Kunsttankstelle De Facto Art in der Wallstraße 5. Ganz in der Nähe vom Holstentor.
Ja, Kunsttankstelle heißt sie zum einen, weil ihr hier natürlich Kunst tanken könnt, ne? Also Kunst gewissermaßen als Benzin für die Seele. Aber bevor die Künstlerinnen und Künstler hier eingezogen sind, war das tatsächlich mal eine Tankstelle. Die Spuren kann man hier überall noch sehen. Aber inzwischen ist die Kunsttankstelle natürlich längst eine Institution in der Lübecker Kulturszene.
Und sie ist in diesem Jahr 10 Jahre alt geworden. Die Kunsttankstelle ist Forum für verschiedene Kunstformen. Sie ist aber auch Begegnungsort für besuchende Künstlerinnen und Künstler natürlich und um sich gegenseitig zu inspirieren. Es gibt hier Ateliers, in denen Künstlerinnen und Künstler arbeiten, Ausstellungsräume und einen zauberhaften Garten. Der ist circa 400 Quadratmeter groß, direkt an der Obertrave. Man blickt hier auf die St. Petri-Kirche. Man sieht noch die beiden Türme vom Holstentor und von St. Marien auch die Türme. Und der Garten ist auch so zauberhaft, weil hier Kunst steht. Es gibt Stühle.
Ja, ihr merkt schon, wir sind inzwischen nämlich da angekommen.
Ja, mich inspiriert das hier sehr. Und ja, wir sitzen jetzt hier mit Künstlerinnen und Künstlern, die hier arbeiten. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen.
Ja, moin. Wollt ihr euch mal kurz selber vorstellen und einfach sagen, was ihr macht?
Ja, ich bin Gitesch und ich mache ja auch Kunst, aber ich bin auch der erste Vorsitzende vom Förderverein.
Dominik Wilke, ich bin im Hauptverein im Vorstand und bin hier im Kunstbereich Lyrik tätig.
Ich bin Barbara Heuer, ich mache Fotografie und Malerei und habe hier das Atelier 25 in der Kunsttankstelle.
Ich bin Sieglinde Todd, beschäftige mich mit Malerei und habe die Garage 36 als Atelier gemietet und stelle hauptsächlich aus.
Und Jutta Gottschalt ist auch noch dabei.
Ja, mein Raum ist das Artefaktum, weil ich Rauminstallationen mache. Und das Artefaktum ist ein ganz neuer Ausstellungsraum, den gibt es erst seit 2022.
Ja, wer von euch war denn von Anfang an dabei? Also wir haben ja gesagt, die Kunsttankstelle ist 10 Jahre alt geworden. Wie war das, bevor ihr hier eingezogen seid? War das eine Ruine? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es war sehr aufgeräumt. Also ich heiße Gitesch und mache Installationen und Performances. Und als ich hier ankam, war hier leere Garagenwand zu sehen, die auch als Garage vermietet wurden teilweise noch zum Schluss. Aber es war eigentlich nichts mehr da von der Tankstelle. Es waren nur noch Reste. Und es war ein Lost Place und spannend.
Lost Place inwiefern?
Die Halle war richtig grau versifft von den ganzen Autowäschen und von dem alten Staub und von vielen Jahren. Und war ein herrlicher Gegensatz zu allem, was neu ist, was man neu geschaffen hat oder was man an Kunst gemacht hat. Es war ein richtig schöner Kontrast zu sauberen Bilderrahmen.
Dominik, du bist ja auch von Anfang an dabei. Wie hast du das erlebt?
Ich fand es etwas beängstigend tatsächlich, weil ich die viele Arbeit gesehen habe, die vor uns liegt. Das musste ja später dann alles entkernt werden. Das wurde alles neu gemacht. Die Küche ist neu, die Verglasungen sind neu, das Dach ist neu. Das war also eine ganze Menge Arbeit. Und ja, dieser Ort ist, glaube ich, nie richtig fertig. Und das ist, glaube ich, das Geschenk an uns, weil wenn wir irgendwann fertig sind, wird es vielleicht auch langweilig. Und so haben wir immer Freude dran, das weiterzuentwickeln. Und das muss auch so sein.
Also so eine Art Work in Progress. Jetzt würde mich interessieren, was ist die Kunsttankstelle denn für euch geworden? So eine künstlerische Heimat. Wie würdet ihr das beschreiben, Barbara?
Ja, es ist wirklich ein zweites Zuhause für die Kunst geworden. Hier kann ich mich ausbreiten. Ich kann malen, im Garten malen. Ich kann im Atelier malen. Ich habe hier wunderbare Kontakte, mit denen ich mich austauschen kann.
Und Sieglinde, wie ist das für dich?
Ja, ich bin seit 6 Jahren Mitglied im Verein und seit 3 Jahren habe ich ein Atelier gemietet und da fühle ich mich ganz wohl. Ne? Ich habe es schön eingerichtet.
Ihr könnt hier die ganze Spannbreite von Kunst erleben, von Malerei und Fotografie bis zu Skulpturen und Installationen. Und vor allen Dingen könnt ihr hier auch immer mit den Menschen ins Gespräch kommen, die Kunst produzieren, so wie wir das jetzt gerade machen, mit den Künstlerinnen und Künstlern. Jutta, kann man euch einfach ansprechen, wenn ihr da seid?
Ja, wir haben ja dann auch als Mitgliederinnen und Mitglieder haben wir hier Aufsicht innerhalb der Ausstellungen und es gibt eine ganz wunderbare Crew, die bei den Events da sind, hinter der Theke und bedienen und das sind alles Menschen, die sich gerne ansprechen lassen.
Und wie immer gilt, glaube ich, dumme Fragen gibt es nicht, oder?
Genau, dumme Fragen gibt's nicht. Und man kann auch fragen, wenn man hier ausstellen möchte. Man kann die Räume oder Hochzeit feiern, gab's auch schon. Man kann die Räume mieten und man kann hier schöne Feste selbst feiern.
Das haben wir auch schon mal erlebt. Wir waren nämlich in der Museumsnacht hier und das ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil es eben so unterschiedliche Locations gibt und den Garten hier hinten. Und das hat was ganz Magisches. Ne?
Oft wird man euch ja wahrscheinlich im Atelier antreffen. Und die Ateliers, da waren ja wirklich früher die Garagen drin, Garagen der Tankstelle. Die Türen, das sind jetzt große Glasfronten geworden. Und da habt ihr ja dann gutes Licht, um zu arbeiten. Und im Oktober gibt es eine neue Ausstellung? Ihr seid da wahrscheinlich jetzt alle schon beschäftigt für die Ausstellungseröffnung.
Ja, es wird eine neue Gruppenausstellung geben der Künstlergemeinschaft vom 4. bis zum 13. Oktober. De facto Art und Lübecker Lyrik-Treff. Was wird da genau passieren? Also da wird Kunst gezeigt und dazu hören wir dann Lyrik oder wie müssen wir uns das vorstellen, Dominik?
Wir hatten ja eine große Ausstellung in der Marienkirche über mehrere Wochen zum Thema Mensch, wo bist du? Und wir Lyriker haben uns dort Werke rausgesucht und dazu eine Lyrik geschrieben und im Paarverhältnis werden wir das dann hier ausstellen und dann halt auch moderieren.
Und Dominik, die Ausstellung, ihr habt mittlerweile einen Namen gefunden. Wie heißt die?
Text trifft Tanke, genau, als Kooperationstitel. Letztes Jahr war es umgekehrt und dieses Jahr Text trifft Tanke.
Text trifft Tanke, finde ich sehr prägnant, kann man sich auch sofort was drunter vorstellen. Die Eröffnung, die Vernissage, ist ja am 4. Oktober. Kann da eigentlich jeder kommen und wie feiert ihr eigentlich so, Jutta?
Ja, jeder ist eingeladen. Um 19 Uhr geht's los. Es gibt dann immer auch eine kleine Eröffnungsrede. Es gibt die Möglichkeit, dann aber auch was zu trinken und in den Garten zu gehen, nachdem man sich's angeschaut hat. Und man kann immer donnerstags von 16 bis 19 Uhr, freitags von 16 bis 19 Uhr und am Wochenende von 13 bis 18 Uhr sich die Sachen dann 14 Tage lang anschauen.
Und diese Vernissagen, also die Eröffnungen, das sind doch legendäre Partys mittlerweile in der Stadt, oder?
Ja, manchmal. Es kommt drauf an, was auch dann danach entsteht und wie dann so eine Party sich entwickeln. Ja, da kann sich auch was entwickeln.
Ja, da ist ja jeder Gast dann selbst dafür verantwortlich oder jede Gästin, ne?
Dominik, wir hören, du kannst uns dazu noch etwas erzählen.
Man braucht hier keine Angst haben und sowas auch immer geplant. Man ist hier keine hochgestochene Galerie in Weiß. Man kann, braucht sich keine Gedanken machen, was man anhat. Hat man genug künstlerische Vorbildung? Man darf hier einfach herkommen. Jeder ist hier herzlich eingeladen. Und wenn man sich gar nicht für Kunst interessiert, setzt man sich hier in einen schönen Garten und genießt sein Getränk und spricht vielleicht mit uns. Also immer jeder gerne hierher kommen.
Jürgen, wenn ich mich da jetzt noch genauer informieren möchte über die nächsten Ausstellungen und was kommt, das kann ich ja auf eurer Internetseite machen. Was muss ich denn da eingeben?
Das ist defacto-art.org.
Da steht alles drauf, was ihr wissen müsst. Der Eintritt für alle Ausstellungen hier ist übrigens immer frei. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht. Und wir können uns aber nicht aus der Kunsttankstelle verabschieden, ohne nochmal über das Hausmaskottchen zu sprechen. Bei Jürgen auf dem Schoß sitzt nämlich gerade ein sehr gefährlich aussehender Hund, der sich aber sehr schön streicheln lässt. Nein, Quatsch, es ist ein sehr kleiner Hund. Jürgen, wer ist das?
Das ist Gimli und er sieht zwar klein aus, aber er beschützt im Grunde genommen die Tankstelle. Außerdem bilden wir ihn aus zum Kurator und wir planen in der Zukunft eine Ausstellung, die er dann, wo er die Kunst aussucht.
Er macht eine Hundeausstellung. Ja. Genau. Gimli ist nämlich braun und hat so etwas hellere Pfoten. Was ist das für eine Art Hund?
Das ist ein Chihuahua.
Ah,
ein
Chihuahua. Ich freue mich schon auf die Chihuahua-Ausstellung, kuratiert von Gimli.
Gimli, möchtest du auch noch was sagen?
Er schnüffelt am Mikrofon.
Ja. Guck mal, so ist das. Ne? Ich dachte, Gimli erzählt uns jetzt noch was zu seiner neuen Ausstellung.
Und wir bleiben jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen sitzen. Ich finde das hier so gemütlich und entspannt bei euch und mit Blick auf die Kunst im Garten.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was noch kommt. Hier in der Kunsttanke, wie wir ja gelernt haben, wie man es ja auch sagen kann.
Das tanken wir jetzt noch ein bisschen Kunst.
Ja, genau. Und wir bedanken uns ganz herzlich für eure Arbeit hier und dass ihr diesen wunderschönen Platz geschaffen habt. Die Geschichte, die unglaubliche, die wir euch jetzt erzählen wollen, findet statt auf der Kulturwerft Gollan. Und da sind wir jetzt angekommen. Magische Momente erleben wir auf der Kulturwerft Gollan immer wieder bei Konzerten, Lesungen oder Aufführungen. Aber vom 9. bis zum 13. Oktober wird sich die Kulturwerft für ein paar Tage in einen wirklich magischen Ort verwandeln, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Es ist eine magische Sensation, denn in Lübeck findet einer der größten Zauberkongresse der Welt statt, mit einer Dichte an internationalen und berühmten Zauberinnen und Zauberern. Die ist wirklich unglaublich. Sie kommen zum Beispiel aus Asien oder aus Las Vegas, die Zauberinnen und Zauberer. Lübeck wird also zum Mittelpunkt der Zauberwelt.
Ja, wenn ihr Fußballfans seid, stellt euch vor, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kommen.
Ich bin Tennisfan.
Ja, wenn du Tennisfan bist, dann ist das so, als ob Novak Djokovic und Alexander Zverev am Start sind. Wenn sie wirklich existieren würden, ich wette, Dumbledore aus Harry Potter und Gandalf aus der Herr der Ringe wären bestimmt auch dabei.
Ja, auf jeden Fall. Nordisch Nobel heißt der Zauberkongress. Und als ob das nicht schon magisch genug wäre, findet auch noch die Magica 2024 statt. Das ist die deutsche Meisterschaft der Zauberkunst mit annähernd 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Ja, Und wir stehen jetzt da, wo alles passieren wird, in der Gollanwerft und
Halle 5.
Das und
wird hier die Empfangshalle. Hier werden die Zauberinnen und Zauberer empfangen.
Und neben uns steht der Magier, der dieses große Zauberkunststück organisiert. Und wir präsentieren ihn jetzt mit einem Zaubersound, so als ob wir ihn gerade in diesem Moment aus dem Hut zaubern würden.
Der Veranstalter von Magica meets Nordisch Nobel, Daniel Meyer. Moin Daniel.
Moin moin, hallo. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, wir freuen uns auch. Wir sind vor allen Dingen total gespannt, weil die Geschichte ist wirklich interessant. Daniel, wir haben eben den Vergleich zu Cristiano Ronaldo oder Novak Djokovic gemacht. Wer sind die größten Zauberstars, vielleicht so die Top 3, die in diesem Jahr in Lübeck anreist?
Das ist ziemlich schwierig, weil wir haben eigentlich nur Stars da. Aber ich sage jetzt mal, zu den Topstars gehört auf jeden Fall Yang Min, der ist aktuell bei America's Got Talent in der Halbfinale. Dann haben wir einen Simon Pierrot, der wahrscheinlich hier in Deutschland relativ bekannt ist. Er war früher Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß. Wahrscheinlich kennt das der eine oder andere noch. Und ja, aus Las Vegas haben wir einen David Goldrake. Der hat in Las Vegas eine eigene Show und kommt tatsächlich mal extra für uns nach Deutschland gereist.
Wow.
Also wir haben Leute, die von überall auf der Welt hier nach Lübeck kommen. Es gibt sogar jemanden, der hat eine eigene Show in Las Vegas, in einem dieser großen Hotels. Das kennt man ja manchmal so aus dem Fernsehen, wenn Künstler da immer wieder auftreten. Wie hast du das denn geschafft, mit welchem Zaubertrick, die hier alle nach Lübeck zu bekommen? Ist ja schon ziemlich ungewöhnlich.
Ich würde sagen, das waren mehrere Zauberkunststücke, aber es hat halt über die Jahre, es hat schon ein bisschen gedauert, bis man sich seinen Namen irgendwo gemacht hat in der Szene. Und wir sind auch mal gestartet mit 100 Zauberkünstlern, ganz klein, hier auch in Lübeck, eben vor 15 Jahren. Und über diese Jahre hat man sich ein tolles Netzwerk aufgebaut und die Leute wissen halt, dass dieser Kongress nicht unbedingt Kommerz ist, sondern dass dieser Kongress etwas mit Herz ist und dass es hier darum geht, die Zauberkunst im Norden zu fördern.
Und die Leute, die da jetzt teilnehmen an diesem Zauberkongress, das sind doch so etwa 600 Leute, oder?
Ganz genau. Die kommen hier schon alle her und wollen gerne hier auch dieses tolle Event erleben.
Ich weiß, Daniel, das ist schwierig, weil es ist ja alles spektakulär, was da passiert. Aber wenn wir jetzt mal eine Show rausgreifen oder einen Künstler, was wird die spektakulärste Show sein?
Der spektakulärsten. Nee, die sind alle toll.
Ich will jetzt die Superlative. Was wird die spektakulärste Show sein, die wir hier in Lübeck sehen können?
Ich glaube, Daniel ist auf meiner Seite.
Dann mache ich es mir ganz einfach. Das wird auf jeden Fall die Gala sein, die am 13. Oktober stattfinden wird. Nämlich zweimal, einmal nachmittags um 13 Uhr und einmal um 19 Uhr abends. Die ist sogar für die Öffentlichkeit geeignet, also öffentlich zugänglich. Und das ist auf jeden Fall das Highlight des Kongresses. Das ist auch die Abschlussgala von diesem ganzen Event am Samstagabend für die Zauberkünstler.
Aber du musst jetzt schon eine Besonderheit, musst du da schon mal raussuchen für uns, Daniel, damit wir uns das vorstellen können und auch die Hörerinnen.
Du wolltest sie noch eben aus der Schlinge lassen sozusagen. Ja, du.
Jetzt ziehe ich die gerade wieder zu, die Schlinge. Daniel, so kommst du mir nicht davon. Einmal musst du schon beschreiben, was ist so ein absolutes Highlight, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
Okay, dann mache ich jetzt was Einfaches, was nicht unbedingt so groß spektakulär ist, aber für mich was ganz Tolles war, nämlich der Kieron Johnson, der kommt ja auch aus England zu uns und den habe ich damals kennengelernt im Ruskin, das ist eine Kneipe in Blackpool, wo ja der größte Zauberkongress der Welt stattfindet und wo wir halt im Februar hinpilgern und ja, da habe ich den lieben Kollegen im Ruskin halt kennengelernt bei 1, 2, 3 Bierchen und wir haben tatsächlich unten im Ruskin gestanden und haben uns gegenseitig irgendwelche Zauberkunststücke um die Ohren gehauen und der Kieron war halt einfach derjenige, der einfach das Unglaublichste gemacht hat, weil er konnte zum Beispiel eine unterschriebene Münze herunterschlucken und du konntest sagen, möchtest du Kopf oder möchtest du Zahl? Und sie kam halt aus seinem Rachen wieder hoch. Man konnte es sehen, also du konntest genau sehen, die war nirgends wohin da geklemmt oder so. Die kam aus dem Rachen hoch und Kopf oder Zahl, das, was du gesagt hast, das stimmt auch.
Unglaublich. Und das noch nach 2, 3 Bierchen. Also das ist wahre Magie.
Und das könnte man dann sehen am 13., das hast du schon gesagt, bei dieser öffentlichen Gala. Da gibt es ja zwei, einmal um 13 und um 19 Uhr. Daniel, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, für diese Zaubergala, die öffentlich sind, wo kann ich mich da anmelden? Was muss ich da machen, um Karten zu kriegen?
Also ihr geht am besten auf meine Homepage direkt und geht auf www.nordischnobel.com. www.tickets.de. Und wenn ihr möchtet, klickt ihr oben rechts auf Tickets bestellen und dann bestellt ihr eure Tickets. Ganz normal, wie halt bei den meisten großen Events, über Evente.
Das ist keine Zauberei, ne? Das funktioniert wie überall woanders auch. Daniel, du bist selbst Zauberer, du bist Magier. Wie hat die Faszination für die Zauberei bei dir angefangen?
Ja, durch einen Zauberkünstler, selbstverständlich. Und zwar auf einem Straßenfest in Eutin. Da habe ich den Künstler Shorty Ralf Brathering kennengelernt. Ich kannte ihn natürlich damals noch nicht beim Namen, aber der stand da halt eben und hat mit Karten rumhantiert und diverse Kunststücke gemacht. Und ich stand da so lange, ich glaube, irgendwann sollte ich wahrscheinlich weggehen. Ich habe keine Ahnung, aber er gab mir irgendwann ein Kartenspiel, hat es mir geschenkt und hat gesagt, lern das mal so ungefähr.
Wie alt warst du da?
Na, also ich war so im jugendlichen Alter, sag ich mal so.
Und seitdem hat dich die Zauberei nie wieder losgelassen, Daniel. Wir wollen jetzt mit dir noch so einen kleinen Zauberquiz machen und mal gucken, was dabei rauskommst. Ja, du musst dich einfach ganz spontan entscheiden.
Das mache ich ja total gerne.
Ja, wir schauen aber
Zauberer mal. Entscheiden sich nicht gerne spontan.
Das gucken wir jetzt mal. Das testen wir aus, Daniel. So, ich sag mal Gandalf aus Herr der Ringe oder Dumbledore aus Harry Potter. Welcher Zauberer?
Dumbledore, okay.
Dann beiden wichtigen Zauberpersönlichkeiten, zwischen denen du dich entscheiden musst. Hans Klock oder David Copperfield?
David Copperfield.
Okay. Warum? Darf ich jetzt doch mal fragen?
Also mir gefallen beide, muss ich nur sagen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich David Copperfield nehmen, weil der einfach so ein bisschen Geschichten drumherum baut. Und das finde ich halt schöner in der Zauberkunst.
Ein Geschichtenerzähler.
Ja. Daniel, eine Geschichte brauche ich jetzt gar nicht drumherum. Ich brauche jetzt einfach einen Zauberspruch von dir, mit dem ich Christian verschwinden lassen könnte. Also so in der Hans-Klock-Manier.
Ach du grünes bisschen. Nein, das war er nicht, aber ich sag mal, um es mit den Worten von meinem Mentor zu sagen, huschdi-puschdi.
Das mache ich jetzt mal. Huschdi-puschdi. Daniel, der steht ja immer noch da, der Christian.
Also ich sehe ihn nicht mehr.
Also innerlich habe ich mich schon verabschiedet. Ich bin eigentlich weg. Genau, das ist Zauberei. Wenn Daniel sagt, er sieht mich nicht mehr, hat der Zaubertrick funktioniert. Ist ja so, ne?
Ich werde hier überstimmt. Ich merke das schon. Okay, 2-1.
Magica meets Nordisch Nobel. Ein magisches Zauberevent mitten in Lübeck. Und ihr könnt euch verzaubern lassen am 13. Oktober beim Meister der Magie. Die Karten, wisst ihr ja, wie ihr sie bekommt, haben wir ja schon gesagt. Danke, Daniel. Und Daniel, kannst du uns jetzt bitte zu unserem nächsten Termin hier in Lübeck zaubern?
Ups.
Es hat funktioniert. Unsere nächste Geschichte scheint aufs erste Hören etwas Morbides zu haben. Ich meine, das hat sie natürlich definitiv. Es ist ein interessantes Thema, das uns alle angeht, mit dem man sich aber aus verständlichen Gründen erst einmal nicht so gerne beschäftigt.
Es geht nämlich auch um unsere eigene Vergänglichkeit, die wir ja gerne verdrängen. Mir geht es zumindest so. Ich glaube, wie ist es bei dir?
Ja, ich denke da jetzt auch nicht gerne dran, ganz ehrlich gesagt. Aber
in Lübeck gibt es jetzt eine neue Ausstellung und die ist eine gute Gelegenheit, sich mit dem Thema mal aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen.
Ja, und vielleicht auch eine andere Haltung doch zu diesem Thema zu finden.
Und ja, und neue Erkenntnisse. Es gibt ja viele Kulturen, die das anders machen als wir.
Und den Tod im wahrsten Sinne des Wortes doch mal ins Leben zu lassen. Die Ausstellung heißt Bestattungskulturen in Lübeck und der Welt, vom Ruheort zum Coffin Dance. Und es ist eine Ausstellung der Sammlung der Kulturen der Welt.
Und ich finde, die erweitert auch deswegen den Horizont, weil man sich in anderen Teilen der Welt ganz anders damit auseinandersetzt und in anderen Kulturen, als wir das machen mit dem Thema Tod und Bestattung.
Ja, und wir stehen jetzt mitten in der Ausstellung. In der Geschichtswerkstatt Herrenwiek.
Und verantwortlich dafür ist Dr. Lars Frühsorge, der Direktor der Sammlung der Kulturen der Welt. Moin, Herr Frühsorge.
Hallo, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Und wir können gerne Lars sagen. Wir sind ja schon eine Weile zusammen.
Ach, das finde ich ja super. Bettina.
Christian, aber das weißt du ja, ne?
Super.
Wir müssen jetzt gleich mal mit dem Untertitel der Ausstellung beginnen, weil der ja sehr schön die ganze Spannbreite des Themas Bestattung spiegelt. Also vom Ruheort zum Coffin Dance, die beiden äußersten Pole gewissermaßen der Bestattungskultur. Den Friedhof als Ruheort, Das kennen wir ja, ne?
Genau. Aber in anderen Teilen der Welt, da kann es bei Bestattungen auch viel weniger ruhig zugehen als bei uns. Zum Beispiel beim Coffin Dance. Wörtlich übersetzt heißt das ja Sargtanz. Das ist eine Tradition mit tanzenden Sargträgern, die aus Ghana stammt. Wie müssen wir uns das genau vorstellen, Lars? Was passiert da? Ist der Sargträger da wirklich unterwegs und tanzt, während der Sarg dann zum Grab getragen wird?
Genau so sieht es aus. Der Sarg wird sehr schön präpariert und dann sind festlich angezogene Sargträger, das sieht wie in Europa aus, nur dass es eben gar nah sind, dorthin getragen. Und ein findiges Unternehmen hat dort gesagt, man könnte das doch ein bisschen schöner gestalten und tanzt sehr modern dazu. Das ist durchaus akrobatisch. Es gibt ein berühmtes Video im Internet, was Coffin Dance heißt, was viral gegangen ist in Zeiten der Pandemie. Es war so ein bisschen eine Metapher für die Sterblichkeit, auch für Dinge, die schiefgehen können. Das in Fail-Videos findet man so häufig bei YouTube so eingebaut als Meme. Und viele junge Menschen, für die ist das ein wichtiger Bezugspunkt zum Thema Tod. Das war uns ganz, ganz wichtig zu sagen. Da haben wir einen Aufhänger gewissermaßen. Also die Leute unter 30, die wissen alle, was ein Coffin Dance ist.
Und Lars, hören die Menschen dann Musik dazu oder ist das ohne Musik?
Es ist mit Musik, es können Blaskapellen damit laufen. Die Idee ist einfach, den Toten maximal zu feiern, das möglichst fröhlich zu machen. Was es in vielen Kulturen gibt, es war auf Taiwan eine Zeit lang üblich, dass man Stripperinnen zu Beerdigungen engagiert hat, dass man sehr, sehr viel getrunken hat. Diese Idee, dass es traurig sein muss, ist vielleicht auch eher etwas Neueres. Ich weiß nicht, würden Bestattungsunternehmen vielleicht mehr zu sagen können, aber ein alkohollastiger Leichenschmaus ist ja auch an der norddeutschen Tiefebene vor 100 Jahren nicht selten gewesen.
Es steht hier ein besonders schönes Ausstellungsstück in der Ausstellung. Und das ist ein stilisierter Mercedes, würde ich jetzt mal sagen, ein Mercedes-Benz.
Ja, in Weiß. Und dieser Mercedes, das ist ein Sarg.
Es ist ein Sarg. Er kommt aus Ghana, wo man ungewöhnlich viel Fantasie investiert in die Sarggestaltung. Da ist eigentlich alles möglich. Ja? Also müsst ihr euch mal im Netz angucken, vom Fischsarg über die Cola-Flasche. Man kann sich auch in einem Sneaker-Sarg bestatten lassen, wenn man will, oder besonders schön fand ich einen Sarg in Chilischotenform, fand ich auch sehr schön. Lars, warum der Mercedes-Benz? Was hat das für eine Bedeutung in Ghana und warum lässt man sich ausgerechnet darin beerdigen?
Der Mercedes-Benz ist ein sehr beliebtes Sargmotiv. Ich muss vielleicht kurz noch erzählen, es gibt eine berühmte Sargwerkstatt in Ghana, die diese Särge macht. Es ist für uns Ethnologen so ein bisschen der heilige Gral. Wenn man zu Bestattung macht, möchte man gerne so einen Sarg zeigen. Und ich hatte die Gelegenheit ergriffen, dann so einen Sarg in Auftrag zu geben für diese Ausstellung. Und wir verhandelten. Der Sargkünstler hatte zuerst die Idee, einen Lübecker Marzipansarg zu machen, was aus Copyright-Gründen dann leider von dem Unternehmen nicht so gutiert wurde. Und dann kam der Künstler auf die Idee, einen Mercedes ins Spiel zu bringen. Er wusste, das ist ein deutsches Auto. Ich sagte, ja, aber ist das denn irgendwie passend, typisch für Ghana? Und er sagte, ja, unbedingt. Die Frauen bei uns auf den Märkten, die gute Geschäfte machen, die kaufen sich gerne als allererstes, wenn sie zu Geld kommen, ein Luxusauto. Und sie bekommen in unserer Kultur den Ehrentitel Mama Benz. Und dementsprechend wäre es ein absolut ghanaisches Auto. Er legte nur großen Wert darauf, dass es ein Mercedes der 90er Jahre ist. Denn diese neuen Modelle, die sind in Afrika sehr unpopulär. Man möchte was haben, was man wirklich mit eigenen Händen auch reparieren kann. Und diese guten 90er Jahre Modelle, die noch was aushalten, mit denen wird dort auch heute noch gefahren. Kann ich bestätigen. Ich war dann selbst in der Werkstatt, habe mir das angeguckt, wie das Finish dieses Sargs entstanden ist. Und das ist jetzt das Highlight dieses Ausstellungsprojektes heute.
Ja, das müsst ihr euch unbedingt angucken.
Ein schon sehr Marzipan-Sarg, das geht mir jetzt gar nicht aus dem Kopf.
Das müsst ihr euch unbedingt angucken, den Mercedes-Benz, den Sarg. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und Lars, es gibt in anderen Kulturen ja auch ungewöhnlich humorvolle Umgangsformen mit dem Tod. Also anders als bei uns. In Rumänien existiert zum Beispiel ein fröhlicher Friedhof. Was muss man sich denn da unter einem fröhlichen Friedhof vorstellen?
Ja, das ist so ein Name, der auch für den Tourismus gegeben wurde. Ich habe ihn vor einigen Jahren besucht. Er liegt in der Region der Maramuresch, ganz nah an der Grenze zur Ukraine. Und da gab es sehr, sehr gute Künstler, die gesagt haben, wir wollen eine eigene Grabtradition entwickeln. Und dort gibt es bunt bemalte Kreuze, die immer ein Bild des Toten enthalten, und zwar eine ganz typische Szene, der Bergarbeiter mit dem Presslufthammer in der Mine, die Lehrerin vor der Schulklasse, aber auch halt ironische Noten, der Bauer, der gern mal einen Schnaps getrunken hat, mit der Flasche dargestellt. Das berühmteste, was wir auch in der Ausstellung zeigen als Fotografie, ist aber das Grab der Schwiegermutter. Ein frustrierter Schwiegersohn hat dort seine Schwiegermutter beigesetzt, und es ist dort also ein Bild von ihr, wie sie ihn belehrt mit erhobenem Finger, und ein Gedicht in rumänischer Sprache, wo er eben sagt, hier liegt meine Schwiegermutter, und liebe Gäste, wenn ihr über diesen Friedhof geht, seid bitte leise, denn sonst könntet ihr sie aufwecken, und dann steht sie wieder auf und wird mich wieder heimsuchen. Das klingt sehr humorvoll, aber es hat einen sehr ernsten Hintergrund, denn in Rumänien gibt es ja den bekannten Glauben an Vampire, die Vorstellung, dass Tote wiederkommen könnten, nicht so als blutsaugende Hollywood-Gestalten, aber jemand, der in Albträumen einem erscheint, nahen Verwandten, Angehörigen, das ist durchaus üblich dort.
Okay, ihr Lieben, die Schwiegermutter als Vampir, das ist natürlich so ein Kopfkino, das müsst ihr jetzt erstmal wieder rauskriegen aus euren Köpfen. Lars, was ist aus unserer Sicht also die ungewöhnlichste Bestattungskultur, die du im Rahmen des Kuratierens dieser Ausstellung entdeckt hast?
Ich würde sagen, die Tradition der Yanomami. Die Yanomami glauben, dass eine Dorfgemeinschaft wirklich nur als Gemeinschaft existieren kann und dass, wenn ein Mensch stirbt, dass es ein Verlust ist, der niemals ausgeglichen werden kann. Und darum war es zumindest früher dort üblich, dass Verstorbene verbrannt wurden und dass ihre Asche mit einem Bananenbrei vermischt wurde und dann jeder einen Happen davon gegessen hat. So blieb der Tote tatsächlich Teil der Gemeinschaft. Auf Bali gibt es ein ganz ähnliches Ritual. Dort wird ein Leichenschmaus durchgeführt, wenn der Mensch gestorben ist. Und das Schwein, was geschlachtet wird, wird vorher auf seinen Namen getauft. Das klingt sehr, sehr exotisch, sehr bizarr, aber es soll da so eine Religion in Europa geben namens Christentum, wo auch das Fleisch und das Blut eines Erlösers konsumiert werden. So unterschiedlich und exotisch ist es manchmal auch wieder nicht, wie es auf den ersten Blick erscheint.
Genau, die Gemeinsamkeiten sind durchaus da. Bestattungsriten im Laufe der Geschichte und der Jahrhunderte, auch das ist ein Teil der Ausstellung. Und religiöse Überzeugungen hatten und haben natürlich auch immer einen wesentlichen Einfluss auf die Art und den Rahmen der Bestattung. Lars, was sagt denn unsere Bestattungskultur hier im Westen, die ja doch sehr ernst und nicht so humorvoll ist, was sagt die über uns aus?
In unserer Ausstellung hängt eine Karikatur von einem Künstler, der auch einer Friedhofsgärtner-Generation auf dem Vorwerker Friedhof entstammt. Sie heißt Beerdigung auf Friesisch. Dort steht ein Pastor und er sagt nur als Worte Yo. Und damit ist die Sache dann erledigt. Das ist so das Klischee des Norddeutschen. Aber ich glaube, jede Kultur hat eigene Dynamiken entwickelt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir auch in dieser Ausstellung vermitteln wollen. Wir müssen den Tod als einen Motor kultureller Entwicklung, als etwas Positives begreifen. In vielen anderen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, ist es ja eher eine Idee von Zyklus, von Erneuerung. Tod schafft Raum für etwas Neues, was entstehen kann. Denken wir an die Pyramiden, denken wir an das Taj Mahal. Was für Werke hat die Menschheit hervorgebracht? Aus diesem Impuls heraus, ich bin sterblich, ich bin endlich, ich möchte etwas Bleibendes hinterlassen. Es gibt ein ganz schönes aztekisches Gedicht, was ich immer gerne rezitiere, wo es genau darum geht, dass gesagt wird, ihr müsst das Leben feiern. Und das Gedicht endet mit den Worten, dies ist nicht unser Ort, auch du wirst fortgehen müssen. Also es ist eine Verpflichtung zu leben durch den Tod. Das fanden die ersten Europäer, die Azteken kennengelernt haben, sehr, sehr bizarr, begriffen das nicht. Und dann hat das ein aztekischer Gelehrter noch einmal runtergebrochen für die Missionare und hat gesagt, das funktioniert so. Das Leben ist mühsam auf Erden, aber zum Ausgleich haben die Götter das gute Essen und den Sex erfunden.
Was ist das bloß für ein Podcast? Von Lübecker Marzipansärgen zu aztekischen Gedichten, Stripperinnen, Wir haben alles dabei. Genau. Ja?
Also wenn
Hättest du das gedacht bei dem Thema?
Nicht unbedingt. Und ich finde das ganz interessant, was Lars jetzt noch sagte, wenn ich es jetzt runterbreche. Also sich mit dem Tod zu beschäftigen, hat bei dir die Lebensfreude geweckt.
Definitiv.
Es wird zur Ausstellung auch ein umfangreiches Begleitprogramm geben, was nicht nur hier in Herrenwiek stattfindet, sondern auch überall in der Stadt. Hast du ein Beispiel für uns, Lars?
Am meisten favorisiere ich tatsächlich unseren Thementag rund um den Tod. Den Toten Sonntag haben wir da uns ausgedacht. Da werden wir Einblicke in die Kultur des Tags der Toten in Mexiko bekommen. Es wird eine schwarze Witwe kommen, die uns erzählt, was für Vorstellungen, Glauben und Aberglauben es vor 100 Jahren hier so in der Gegend gab. Es wird kulinarische Spezialitäten geben. Sie können ja mal googeln, was es so alles für Cocktails mit Bezug zum Thema Tod gibt.
Auf der Seite der Lübecker Museen könnt ihr euch darüber informieren, was für ein umfangreiches Begleitprogramm es gibt. und die Ausstellung Bestattungskulturen in Lübeck und der Welt vom Ruheort zum Coffin Dance, die könnt ihr noch sehen bis Ende Februar 2025. Wenn ihr öfter Lübeck-Zwischentöne hört, dann wisst ihr ja, dass es in Lübeck ein spannendes und auch sehr vielfältiges Kulturprogramm gibt und das jeden Monat mit vielen neuen Angeboten.
Ja, und wenn ihr selber oft in Konzerte oder ins Theater geht, dann habt ihr es auch schon mal bemerkt. Vielleicht manchmal sind bei Veranstaltungen nicht alle Sitze ausverkauft, es gibt noch freie Plätze, einige Plätze bleiben leer und da sitzt dann niemand und das finde ich auch mal schade. Ne? Also nicht nur für die Schauspielerinnen und Schauspieler und überhaupt, ne? Die Plätze sind ja da. Ne?
Genau, das ist wirklich sehr schade. Und um das zu vermeiden, hat sich die Kulturtafel Lübeck etwas Tolles ausgedacht. Damit die Plätze nämlich nicht leer bleiben, vermittelt die Kulturtafel Lübeck kostenlos Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen. Und zwar Eintrittskarten, die nicht verkauft worden sind.
Ja, und diese Karten gehen an Menschen mit einem geringen Einkommen. Eine schöne Sache. Kultur ist teuer, kann sich nicht jeder leisten. Wir sind jetzt im Büro der Kulturtafel in der Warmstraße 87 und wir sind hier nicht alleine, denn vor uns steht Christine Goddemeier, die die Kulturtafel vor 7 Jahren gegründet hat. Moin, Frau Goddemeier, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, Sie sind ja immer hier, ne?
Genau.
Ja, das ist so ein schönes Projekt. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen.
Ich meinte vielleicht auch so ein bisschen schön, dass es Sie gibt, dass Sie dieses tolle Projekt machen.
Ja, also das finde ich selber auch.
Ja. Frau Goddemeier, welche Kultureinrichtungen stellen denn Karten zur Verfügung und wie viele machen da überhaupt mit?
Wir bekommen hier in Lübeck Eintrittskarten von nahezu allen Kulturpartnern und Institutionen gespendet. Also das ist das ganz kleine Zaubertheater in der Bäckergrube, das glaube ich 39 Plätze hat. Das ist aber auch die Musik- und Kongresshalle mit vielen 100 oder sogar über 1000 Plätzen. Das sind kleine Privattheater, private Konzertveranstalter und was ich ganz schön finde, auch Lübeckerinnen und Lübecker zum Beispiel, die sich ein Ticket gekauft haben, aber kurzfristig verhindert sind und das nicht nutzen können. Auch diese Karten werden uns gespendet.
Das sind ja jetzt wirklich extrem viele Kultureinrichtungen. Wie viel sind das? Haben Sie da eine Zahl?
Ja, die habe ich. Wir haben über 130 Kulturpartner.
Und wie viele Kulturgäste haben Sie, die sich um kostenlose Konzerte und Theaterbesuche, Kino oder Ähnliches bewerben? Also wie viele Leute kommen da? Nur um so eine ungefähre Vorstellung zu haben.
Wir haben rund 2.500 angemeldete Gäste bei uns. Darunter sind auch soziale Einrichtungen, also zum Beispiel die Frauenhäuser der Stadt sind angemeldet oder Geflüchtetenunterkünfte. Da würde eine Einzelanmeldung jeweils keinen Sinn machen, sondern die melden sich einfach als Gruppe an und kriegen dann Gruppentickets sozusagen von uns. Und wir haben unter diesen 2.500 Gästen einen total bunten Blumenstrauß. Also man kann die Gäste überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Das ist von jung bis alt, ist alles dabei. Von kulturaffin bis zu totalen Kulturneuling. Wir haben sogar 3 Gäste mit Doktortitel, die einfach in die Armut gerutscht sind und stellen immer wieder fest, hinter jeder Anmeldung steckt ein Schicksal.
In Ihrer Satzung steht ja auch, um Kulturkarten zu bekommen und Kulturgast oder Gästin zu werden, muss sich ein Mensch mit wenig oder geringem Einkommen sein. Ab wann gilt denn ein Einkommen als gering bei Ihnen?
Genau, sofern man alleine lebt, muss man 1.300 Euro netto zur Verfügung haben, beziehungsweise nicht mehr, also darunter liegen. Wobei die allermeisten unserer Gäste Bürgergeldempfänger sind oder Grundsicherungsempfänger, Wohngeld empfangen, Kinderzuschlag, also solche staatlichen Leistungen bekommen oder eben eine kleine Rente haben.
Sie haben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Wie viele sind da dabei?
Genau, da habe ich derzeit 8 Ehrenamtliche. Das sind alles Damen. Wir würden auch einen Herrn nehmen, aber es sind alles Damen und die machen die Kartenvermittlung. Also wir vermitteln wirklich die Karten telefonisch an unsere Gäste, rufen die an, fragen, möchten sie da und dahin, beraten auch ein bisschen. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Kartenvermittlungssoftware, die ganz gerecht den Gast auswürfelt, der am längsten keine Karten hatte.
Wenn ich mich als Gast oder Gästin hier anmelde, ich kann ja auch ankreuzen, was mich besonders interessiert, richtig?
Also man kann Interessen ankreuzen, Theater, Jazz, klassische Musik, Oper. Aber zum Beispiel ein älterer Herr sagte auch mal zu uns, also Jazz gefällt mir auf keinen Fall, das weiß ich, super anstrengend. Und dann haben wir ihn ein bisschen ermutigt, weil wir gefragt haben, waren Sie denn schon mal im Jazzkonzert? Und dann sagte er, nee, eigentlich nicht. Und dann kam er am nächsten Tag wieder, nachdem er im Jazzkonzert war und sagte, jetzt sind Sie schuld, das ist Ihre Schuld, ich bin hier Jazzfan geworden.
Ja, doch toll. Ist was, das ist etwas Inspirierendes und man probiert vielleicht auch mal neue Sachen.
Eine lebensverändernde Erfahrung.
Und schön ist ja auch, jeder bekommt 2 Karten, der hier angemeldet ist, damit man nicht alleine ins Konzert oder ins Kino muss, denn zu zweit macht ja Kultur einfach mehr Spaß.
Wie vieles andere auch, ne?
Ja, wie vieles andere auch, genau. Was ist da aber jetzt mit den Menschen, wenn ich sage, ich habe da niemanden, die 2. Karte, was soll ich damit machen? Und ich möchte trotzdem nicht alleine gehen. Da haben Sie sich ja auch was Schönes ausgedacht, das Kulturtandem. Also Tandem, ich hatte da sofort das Bild Fahrrad im Kopf, man sitzt zu zweit auf dem Fahrrad. Und das Kulturtandem macht man ja auch zu zweit. Wie funktioniert das?
Nach der Corona-Zeit haben wir so ein bisschen festgestellt, dass einige Gäste, die öfter zu zweit gegangen waren, gesagt haben, ach, die einzige Freundin, die ich hatte, das hat sich irgendwie so ein bisschen lose auseinandergelebt. Und da haben wir uns das Kulturtandem überlegt, dass wir gesagt haben, diese Leute, die keinen haben, den sie mitnehmen können, die Leute bringen wir mit einer Person zusammen und dann gehen die einfach zusammen, ohne sich zu kennen, aber haben dann hoffentlich einen schönen Abend.
Eine fantastische Idee. Kann ich denn so ungefähr sagen, mit wem ich gehen möchte? Funktioniert das auch?
Genau, das funktioniert auf jeden Fall. Also die Interessen sind natürlich gleich. Es sind Theater, Oper, Jazz, je nach dem Interessensgebiet. Und man kann aber auch wählen. Möchte ich mit einem Mann, möchte ich mit einer Frau gehen? Ist mir das alles völlig egal, mit einer jüngeren oder älteren Person? Oder ist auch das mir völlig egal und dann matchen wir sozusagen 2 Leute. Und wir bekommen unglaublich positive Rückmeldungen und jeder kommt sozusagen auch ein bisschen aus seiner Bubble raus. Also wir hatten zum Beispiel mal ein Tandem, einen Bürgergeldempfänger mit einem Unternehmensberater und der Bürgergeldempfänger, der Gast bei uns war, sagte, das ist gar nicht so ein Schnösel gewesen, wie ich immer dachte, der war total nett. Und der Unternehmensberater sagte, also ein Bürgergeldempfänger, der war echt super und so. Und wir hatten ein Thema und das war richtig schön. Also auch die gesellschaftliche Schicht wird ein bisschen aufgebrochen und das ist einfach gesamtgesellschaftlich auch total wichtig, finde ich. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen, die wir machen. Deshalb bin ich mit so viel Herzblut dabei.
Eine Horizonterweiterung, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Und so ein Kulturtandem, das haben wir jetzt hier. Einmal Karin, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, moin.
Und dann Tatjana. Klasse, dass das heute geklappt hat.
Ja, hallo. Schön, dass wir sind.
Ja, moin. Und wir sind aber nicht nur ein Kulturtandem, sondern ein Kulturtrio in diesem Moment, denn Karin hat noch einen Hund mitgebracht, einen schwarzen Pudel und der heißt Maxi. Moin Maxi.
Ihr wart ja als Kulturtandem unterwegs. Was habt ihr euch denn angesehen und wann war das, Karin?
Sherlock Holmes und das war so im August, Anfang, Mitte August.
Und wo ist das gewesen, Tatjana? Wo habt ihr euch das angeschaut?
Das war auf der Freilichtbühne in der Wallhelbinsel. Nein, Wallanlagen. Ich bin zugezogen, ne? Und durch das Kulturtandem lerne ich neue Orte kennen.
Ja, sehr schön. Aber das ist Freilicht, ne?
Das ist Freilicht. Und es war eine besondere Situation an dem Tag.
Sherlock Holmes ermittelte, glaube ich, im strömenden Regen, oder wie war das?
Ja, so war es. So war es. Er hatte seine Probleme.
Und ihr beiden kanntet euch ja vorher nicht. Ihr habt euch zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung gesehen.
Genau so ist es.
Mit welchen Gefühlen seid ihr denn da hingegangen? Weil ihr wusstet ja nicht, wer kommt, ne?
Ja, gespannt, gespannt. Weil das war für mich auch die erste Tandem-Veranstaltung. Nur mich hat es halt beruhigt, tatsächlich das Wetter. Und da habe ich gedacht, dann stehen da nicht so viele Leute am Kassenhäuschen. Und von daher.
Tatjana, wie war das bei dir? Mit welchen Gefühlen bist du da hingegangen?
Ja, für mich war es nicht das erste Kulturtandem. Und von daher komme ich immer sehr früh, bin vorher schon da und gucke schon, wer suchend rumläuft und dann gehe ich schon gleich in Kontakt und tue so, als wäre ich vielleicht der passende Tandempartner.
Ich habe mir jetzt ja vorgestellt, wie ist das so, wenn man mit jemandem verabredet ist, den man nicht kennt, Karin? Hattest du nur rote Rose im Knopfloch beziehungsweise in der Bluse oder wie habt ihr euch erkannt?
Nein, ich hatte eigentlich die übliche Tandemmarke mit, habe aber sehr schnell festgestellt, dass wir so aufeinandertreffen aufgrund der Großwetterlage.
Die Tandemmarke, das ist so ein Button, nennt man das, ne? Also ja, so relativ groß und darauf ist ein Tandem zu sehen, also 2 Menschen, die auf so einem Tandem-Fahrrad sitzen, zu sehen. Ja. Und das, daran erkennt man sich dann?
Daran erkennt man sich, aber tatsächlich, so ist meine Erfahrung, eigentlich auch schon vorher.
Genau, Karin hat den Button jetzt rausgeholt, weißer Untergrund und so ein stilisiertes Tandem mit 2 Fahrradfahrerinnen oder Fahrern. Und das sieht man dann.
Und ihr habt euch gut verstanden und würdet auch durchaus wieder zusammen, ja, Sherlock Holmes oder was auch immer zusammen sehen?
Auf jeden Fall, also das war ein schöner Abend. Ja. Ja, ganz gemütlich im Regen mit einem Glas Wein dabei. Aufgepasst, dass der Wein nicht verwässert.
Ja. Das war nachher eine Weinschorle wahrscheinlich.
Ja, das wollten wir nicht.
Und Tatjana, wie war das? Habt ihr noch ein bisschen dann über Stück geredet? Habt ihr euch noch so ein bisschen auch unterhalten, wo ihr hier wohnt in Lübeck? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Wir haben uns unterhalten, wo wir wohnen, aber vor allem auch, ob wir selber Meinung sind zum Stück und wie es uns gefällt und wie das jetzt mit dem Regen so ist und was wir machen können. Haben uns gegenseitig die Schirme gehalten und irgendwelche wärmenden Decken gegeben und verteilt. Und zwar reger Austausch gleich von Anfang an, ja, bei uns beiden.
Es stimmte eigentlich, ne? Also die Chemie war da.
Ja, und wir wollten auch gleich noch mal wieder uns treffen. Das haben wir nicht geschafft bis heute.
Ja. Das ist doch jetzt eine tolle Gelegenheit, dass wir hier für Lübeck Zwischentöne hier im Podcast, dass ihr noch mal eure Gefühle schildern könnt, wie es euch gefallen hat. Das ist doch super.
Eine kulturelle Zusammenführung gewissermaßen. Eine Freundschaft, die schon längst sich hätte weiterentwickeln sollen und bis heute sozusagen on hold war. Und jetzt geht es aber weiter mit euch beiden.
Genau. Heute treffen wir uns wieder und gleich gehen wir bestimmt einen Kaffee trinken.
Der Meinung bin ich auch, ja. Kann ich mich nur anschließen.
Karin, man kann ja Interessen ankreuzen, also wo man gerne hingehen möchte. Was hast du denn angekreuzt?
Ich habe Theater angekreuzt, Musik, Jazzmusik und Kabarett und Lesungen. Ne? Und bin auch bisher gut in diese Richtung versorgt worden. Und wäre schön, wenn ich die Kreuze mal umlegen kann, um woanders reinzuriechen.
Ja. Geht das denn?
Das geht auf jeden Fall und immer jederzeit. Und wie ihr wisst, ist die Kulturtafel ja eine Wundertüte. Also wir rufen die Gäste an, bieten irgendwas an. Der Gast weiß vorher nicht, was ihn erwartet, kann aber auch immer noch eine Alternative wählen. Und wenn ihr Lust habt, habe ich hier Karten für das NDR Elbphilharmonieorchester morgen Abend, falls ihr spontan Lust und Zeit habt, euch nicht nur gleich beim Kaffee, sondern auch morgen nochmal wiederzusehen.
Wow. Ja. Das ist ja nicht schlecht, oder?
Das ziehen wir selbstverständlich durch. Ist ja nun keine Wunder. Dies ist keine Wundertüte jetzt mehr, aber es werden ja weiterhin Wundertüten angeboten.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja ein geschlossener Raum. Ne? Also wenn es morgen regnen sollte, könnt ihr euren Wein ohne Regen trinken.
Neue Erfahrung für uns.
Ja, genau. Das ist so. Also dann bleibt der Charme zu Hause.
Ja, super. Frau Goddemeier, eine Frage habe ich noch. Was ist jetzt, wenn ich als Besucherin oder Besucher nach Lübeck komme, ich bin allein, möchte trotzdem ins Konzert oder Theater oder Kino, könnte ich mir dann zwei Karten besorgen und bei der Kulturtafel fragen, ob es jemanden gibt, der Lust hätte, mit mir zu gehen?
Also wenn ich zwei Karten vorher gekauft habe.
Also wenn es nicht zu kurzfristig ist, lohnt auf jeden Fall eine Nachfrage. Wir sagen immer, Fragen kostet nichts, auf jeden Fall nachfragen und wir versuchen meistens alles möglich zu machen.
Aber man müsste dann persönlich hier vorbeikommen.
Genau, allein schon, um sich den Tandem-Button abzuholen, denn sonst erkennt man sich nicht in der Abendkasse, aber das wäre ein wichtiges Merkmal sozusagen. Und dass wir uns einmal gesehen haben, einmal die Details absprechen und dann könnte es auch schon losgehen.
Ein tolles Projekt, die Kulturtafel in Lübeck, von der viele Menschen profitieren, aber eben auch die Veranstalterinnen und Veranstalter, die dann immer auch volle Häuser haben. Ne?
Und alle Details, wie ihr euch anmelden könnt und wo ihr die Kulturtafel findet, im Netz unter Kulturtafel.
Und wo bleibt Maxi morgen, wenn ihr in die Muck geht?
Das ist so, Maxi kriegt ein schönes Leckerli, wird auf ihren Platz gesetzt und schläft dann und erwartet mich dann rechtzeitig zurück.
Ach super, ist ja auch ein schöner Abend, ne?
Ja, denke ich auch. Das war Lübeck Zwischentöne im Oktober.
Und wir arbeiten bereits an unserer nächsten Episode, die ihr dann wieder pünktlich am 1. des kommenden Monats hören könnt.
Also im November.
Ja. Und bis dahin, bleibt neugierig.
Tschüss.
Tschüss.